die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
So, los geht's. Das Bruttosozialprodukt ist zu niedrig. Die deutsche Wirtschaft hängt seit Jahren durch. Also fordert Bundeskanzler Friedrich Merz jetzt von den Deutschen, dass sie mehr arbeiten sollen. Eine aktuelle Studie, die stützt seine Forderung vermeintlich und besagt, in Deutschland wird weniger gearbeitet als in vielen anderen Ländern. Aber stimmt das? Korrespondent Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio ist Experte für die Themen Arbeit und Wirtschaft. Mit ihm checken wir heute drei Vorschläge, wie sich Arbeit in Deutschland ändern könnte. Und wir klären, was dran ist am Vorwurf, die Deutschen seien einfach zu faul. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 28. Mai. Hallo Hans-Joachim.
Ja, hallo Viktoria.
Hans-Joachim, sind die Deutschen zu faul?
Ja, also so eine pauschale Aussage, die würde ich jetzt nicht treffen. Das beginnt ja schon damit, dass es in der öffentlichen Debatte oft nur um Erwerbsarbeit geht, also um bezahlte Arbeit, die sich dann ja in den Statistiken wiederfindet. Was ist, ja, ich frage einfach mal mit Papas oder Mamas, die sich um ihre Kinder kümmern, Menschen, die sich um ihre Eltern, die pflegebedürftig sind, kümmern, was mit denen, die ehrenamtlich arbeiten. Also nur weil da jetzt kein Preisschild dran gemacht ist, hat das ja doch einen Wert, aber auch wenn es um die eigentliche Erwerbsarbeit geht, da muss man sich schon die verschiedenen Statistiken ganz genau anschauen. Jetzt fange ich mal mit einer Studie an, die diese These mit den faulen Deutschen in Anführungszeichen auf den ersten Blick zu bestätigen scheint. Da gab es eine Untersuchung vom Institut der deutschen Wirtschaft, arbeitgebernah. Die Leute, die dort arbeiten, die sind natürlich in sich unabhängig, aber bezahlt wird das ganze Institut eben von der Wirtschaft. Und die haben sich jetzt einfach mal angeschaut, wie ist das mit Menschen zwischen 15 und 64? Wie lang die im Schnitt arbeiten? Nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern. Und dann liegt Deutschland tatsächlich weit unten. Also klingt nach faul, ja? Mhm. Aber Vorsicht, das ist so ein Durchschnittswert, der sagt alles und irgendwie auch nichts. Ich hätte nämlich auch noch eine andere Statistik im Angebot, und zwar die offiziellen Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit. Noch nie waren so viele Menschen in Deutschland erwerbstätig wie im vergangenen Jahr. Die Zahl ist auf einen Rekordwert von gut 46 Millionen gestiegen. Also von wegen faul, oder?
Wenn wir hier von der Arbeitszeit sprechen, dann geht es um die Anzahl der Arbeitsstunden pro Woche oder pro Jahr. Das blendet ja andere Parameter wie diesen Rekordwert an Erwerbstätigen in Deutschland erstmal aus.
Exakt. Und da stellt man eben fest, einerseits mehr Menschen arbeiten, aber der Durchschnitt von demjenigen, der arbeitet, der ist gesunken. Aber woran liegt das? Nun, wir haben in Deutschland in den vergangenen Jahren gesehen, dass der Anteil an Frauen, die in Erwerbsarbeit sind, also im Arbeitsmarkt aktiv sind, dass der gestiegen ist, aber eben in Teilzeit. Und das senkt dann wiederum die durchschnittliche Wochen- und Jahresarbeitszeit pro Person. Zugegeben, das ist nicht der einzige Grund, aber eben ein ganz wesentlicher. Und jetzt kann man sagen, trau nie einer Statistik, wo du nicht ganz genau ins Kleingedruckte geschaut hast. Aber eins würde ich unterm Strich schon noch sagen, wenn man alle Faktoren zusammennimmt, also Vollzeit, Teilzeit, Überstunden, aber auch Urlaub, Krankheit, dann liegen wir bei den Arbeitsstunden klar unter den Zahlen anderer Länder. Und das kann auf Dauer schon zum Problem werden.
Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Arbeitszeit der Deutschen als Problem identifiziert.
Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten. Ich habe das im letzten Jahr von dieser Stelle aus gesagt und da hat sich nichts geändert. Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können.
Was will er mit dieser Aufforderung bezwecken?
Nun, der Hauptgrund ist, dass ein Hauptanliegen von Merz eben die Ankurbelung der Wirtschaft ist.
Eine solch lange Phase ohne Wirtschaftswachstum haben wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie erlebt. Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Wir werden deshalb alles daran setzen, Deutschlands Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen.
Und da gibt es eben ein paar Themen, die dafür eine Rolle spielen. Natürlich Steuern, Abgaben, Energiekosten, aber eben auch Arbeitszeit. Und dass Merz dabei dann ja diesen Ausdruck
Work-Life-Balance
aufgegriffen hat, das hat mich schon ein bisschen gewundert. Das ist ja eigentlich seit gut 20 Jahren ein Schlagwort, das ja zunächst mal ja völlig berechtigt die Idee vermittelt hat, nämlich dass Arbeit eben nicht das ganze Leben ist und dass es auch der Arbeit hilft, dass es einen guten Ausgleich gibt, also durch Freizeit, durch Urlaub, durch Hobbys, durch ehrenamtliches Engagement und so weiter. Mhm. Ich habe jetzt auch, letzten Tage hat sich das nochmal verstärkt, dadurch, dass eben Carsten Linnemann, das ist ja der CDU-Generalsekretär, gesagt hat, bei vielen geht es jetzt gar nicht mehr oder so eine Debatte um Work-Life-Balance, sondern es klingt so nach Life-Life-Balance, also dass der Faktor Arbeit eben ganz herausfällt. Mhm. Also ich glaube, das ist der Hintergrund der Debatte, dass man sagt, wir haben ja sehr viel Fokus auf Freizeit, aber wo bleibt eigentlich die Arbeit? Mhm. Es gibt auch eine, ja, man kann fast schon sagen, ja, philosophische Diskussion darüber, ob jetzt Arbeit durch dieses Schlagwort so generell in so ein schlechtes Licht gerückt wird. Also man müsste nur Arbeit vermeiden und schon hat man, hurra, ein perfektes Leben. Also jetzt hat ja Friedrich Merz das gesagt, ja, kritisch zu Work-Life-Balance. Aber im letzten Jahr, da hat Olaf Scholz ganz Ähnliches gesagt, noch als Kanzler, und zwar durchaus provokant.
Ganz offen, ich persönlich teile die Theorie vieler Leute nicht, dass man jemanden zur Arbeit locken muss. Mhm. Weil ich glaube, wir sind alle zum Arbeiten geboren.
Also ich denke, Scholz wollte da nicht sagen, dass unser Leben nur aus Arbeit besteht. Aber vielleicht haben wir mit der starken Betonung von Freizeit auch etwas das zu weit getrieben. Vor allem, wenn man sich anschaut, dass unser Arbeitsmarkt ja vor enormen Herausforderungen steht. Man muss nur sich die Altersstruktur unserer Gesellschaft anschauen. Und deshalb hat dieses Thema Arbeitszeit wirklich zwei Seiten, die man ansprechen kann. Einerseits eben, was ist aktuell los? Aktuell ist die Lage am Arbeitsmarkt ja ein bisschen gespalten. Die Zahl der Erwerbstätigen ist gestiegen. Im letzten Jahr waren es 46 Millionen, so hoch wie noch nie zuvor. Ein Faktor war da Zuwanderung in den letzten Jahren und eben das Thema Teilzeit von Frauen. Und zugleich nimmt auch die Arbeitslosigkeit wieder leicht zu. Also es ist ein bisschen so ein gespaltenes Bild. Zugleich gibt es nach wie vor Firmen, die Arbeitnehmer verzweifelt suchen. Nicht mehr so viele wie noch vor ein, zwei Jahren. Aber eben doch, da habe ich vor wenigen Tagen ein Beispiel gelesen von einem Busunternehmen aus Nordbayern. Der gibt auf, dieser Unternehmer, obwohl er eigentlich genug Aufträge hätte. Warum? Er bekommt einfach keine neuen Fahrer. Mhm. Ja. Und damit sind wir schon beim längerfristigen Thema Demografie, Altersstruktur, eben die Frage nach den Mitarbeitern. Das wird sicherlich ja eine der zentralen Herausforderungen für die Unternehmen in der kommenden Zeit. Nur mal zwei Zahlen, um das zu unterstreichen. In den kommenden 10 Jahren, da gehen etwa fast 20 Millionen Menschen in Ruhestand, ja in Rente. Aber nur 12,5 Millionen Menschen, Junge, kommen nach. Da klafft also eine Riesenlücke.
Ja, und demnächst, in den nächsten Jahren, gehen ja auch ganz viele von den sogenannten Babyboomern in Rente. Also die Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen. Und dann fehlen die auf dem Arbeitsmarkt. Also das ist ja so die Herausforderung, die es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten geben wird, ne?
Ganz genau. Ein Problem für die Firmen, die Leute suchen, aber natürlich auch für uns als Gesellschaft. Ja, denn unsere Sozialversicherungen, die hängen ja am Faktor Arbeit, Stichwort Rente, ja. Was, wenn die Zahl der Erwerbstätigen sinkt und die der Rentner deutlich steigt? Meine Einschätzung ist, dass sich diese Debatte tatsächlich verschärfen wird. Wir haben ja zurzeit die Regelung, dass die Rente mit 67 greift. Und in einer Zeit, in der wir alle, was total super ist, ja länger leben, wird die Frage, können wir uns da leisten, genauso lang zu arbeiten, also aufs Leben gerechnet, wird einfach an Bedeutung gewinnen. Da reicht schon ein bisschen mathematisches Grundverständnis, um zu erkennen, naja, da muss man irgendwas machen.
Und da kommen Lösungsideen ins Spiel. Drei werden aktuell besonders diskutiert. Bevor wir da gleich einsteigen, lass uns einmal zum Start auf die wirtschaftliche Lage schauen. Wie steht Deutschland aktuell wirtschaftlich da?
Also wenn wir uns die deutsche Wirtschaft anschauen, da würde ich immer ein paar Dinge unterscheiden. Also ich fange immer damit an, dass ich sage, wir haben eine starke wirtschaftliche Basis. Da muss man nicht nur an die Großen denken, Siemens, BASF, Daimler, wie auch immer, ja, sondern gerade im Mittelstand, da gibt es viele Weltmarktführer, von denen man es oft nicht weiß. Man spricht das auch von Hidden Champions. Mhm. Also das darf man bei allen Sorgen um die Wirtschaft nicht übersehen, dass man auch die Wirtschaft jetzt nicht schlecht redet. Aber ja, es gibt akute Probleme. Das sieht man an solchen Zahlen, wie dass das Wachstum 2 Jahre lang negativ war. Jetzt könnte es sich ein bisschen besser werden, was die letzten Zahlen angeht.
Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal stärker gewachsen als bislang geschätzt. Von Januar bis März stieg das Bruttoinlandsprodukt um 0,4% zum Vorquartal. Zunächst hatte die Behörde in Wiesbaden mit einem Plus von 0,2% gerechnet.
Aber da gibt es ja dann gleichzeitig noch viele, viele Unsicherheiten, muss man nur das Thema Trump und seine unberechenbare Zollpolitik an die denken. Mhm. Aber ein Problem sicherlich der Wirtschaft ist, es gibt so eine eklatante Investitionsschwäche. Also Unternehmen sagen, also wenn wir überhaupt investieren, was Neues wagen, und davon lebt ja Wirtschaft, dass man jetzt nicht nur das immer weitermacht, was man immer schon gemacht hat, sondern auch mal was Neues wagt, ja, dann machen wir das lieber in den USA oder in anderen Ländern oder ja, zum Teil ja sogar in China oder wo auch immer. Ich habe zum Beispiel vor kurzem bei so einem Kongress mit einer Frau gesprochen, die begleitet Startups.
Da bräuchten wir einfach weniger Regulierung. Also wir haben sehr viel gute Grundlagenforschung, wir haben gute Ideen, aber die wandern dann einfach ab, weil man vieles hier nicht so einfach machen kann.
Dabei spielt dann eben Bürokratie eine Rolle, Regulierung, die Dauer, wie lange zum Beispiel Genehmigungen dauern oder Planungsverfahren insgesamt. Und das ist eben nicht nur eine Frage von Geld, ja, sondern es ist oft auch eine Frage von Begeisterung, die dabei verloren geht. Und dass man dann sagt, okay, lass ich lieber ein bisschen eben, und da sind wir ja bei unserem Thema auch zur Frage, wie stark sind da die Regulierungen? Kann ich das mit ein bisschen mehr Arbeit organisieren? Wie kann ich durch mehr Flexibilität einfach auch Menschen gewinnen?
Aus wirtschaftlicher Sicht könnte man auch auf Arbeitseffizienz setzen, statt auf regulierte Arbeitszeit, also auf die Option, mehr Arbeit zu schaffen in weniger Zeit. Wie bewertest du das?
Die Frage, die muss man unbedingt stellen, und das ist ja eine Frage, die auch oft gestellt wird, wenn es um die Vier-Tage-Woche geht, also um eine Vier-Tage-Woche, in der dann auch tatsächlich weniger gearbeitet wird. Und es gibt auch Unternehmen, die das hinbekommen, das wird auch wissenschaftlich begleitet, solche Tests. Ich denke an eine Steuerkanzlei, da hat der Chef gesagt, wir probieren es aus. Die Mitarbeiter waren erstmal ein bisschen skeptisch, dann aber so begeistert, dass sie die Arbeit tatsächlich besser organisiert bekommen haben. Also sie haben quasi verkürzt gesagt, die gleiche Arbeit schneller hinbekommen. Ergebnis, da hat es mit den vier Tagen geklappt, allein schon wegen der Motivation. Ja? Das Problem in vielen Berufen ist es halt nicht so einfach. Da kommt es nicht allein aufs Ergebnis an, sondern ja, auch auf die Zeit, die man braucht. Denk einfach an ja, die Pflege zum Beispiel. Denk an den Schichtdienst bei der Bahn. So ein Zugführer, da kann er nicht einfach schneller fahren. Ja? Wenn der kürzer arbeiten soll, dann brauchst du mehr Zugführer. Und das ist nicht nur ein finanzielles Thema, ja, sondern eben auch ein Problem, wenn es nicht mehr genügend Arbeitskräfte gibt.
Und da sind wir wieder bei der Herausforderung, um die es in dieser Folge geht. Gesucht werden Lösungen, um die deutsche Wirtschaft anzukurbeln. Und da stehen in der aktuellen Debatte drei konkrete Vorschläge im Raum. Und diese drei Vorschläge, die schauen wir uns jetzt mal nacheinander an. Der erste Vorschlag, der kommt von der Union und von Friedrich Merz. Was haben die sich überlegt?
Das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung hat nun der Bundeskanzler, Herr Friedrich Merz.
Was Friedrich Merz will, das ist letztendlich in verschiedenen Bereichen, dass Menschen mehr arbeiten.
Mehr Freiheit, mehr Anreize für Engagement und eigene Anstrengung schaffen wir auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Leistung muss sich wieder lohnen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
CDU, CSU und SPD, die haben ja in ihrem Koalitionsvertrag einiges geschrieben zum Thema Arbeitszeit und da verschiedene Vorschläge gemacht. Ganz bekannt ist zum Beispiel, dass es sich für Rentner mehr lohnen soll, wenn sie zusätzlich noch was im Alter verdienen.
So werden wir etwa mit der Aktivrente freiwilliges Weiterarbeiten auch jenseits des 67. Lebensjahres ermöglichen.
Was die reguläre Arbeitszeit angeht, da ist die Idee von Friedrich Merz, und die steht so ein bisschen auch im Koalitionsvertrag, die Arbeitsrichtlinien, die sehen nicht so aus, dass man am Tag in der Regel nur 8 Stunden arbeiten darf.
Wir geben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Betrieben mehr Flexibilität durch eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit.
Also nicht in der Regel 8 Stunden am Tag, sondern eben 40 Stunden in der Woche. Und wie das eben dann die Unternehmen aufteilen mit ihren Arbeitnehmern, das soll dann eben vor Ort geklärt werden. Kann eben heißen, an einem Tag 12, am anderen Tag nur 6 Stunden. Ich finde es interessant, dass da auch durchaus immer wieder Arbeitnehmer gibt, die sagen, das finde ich gar nicht schlecht, ich finde das ganz gut sogar. Mhm. Ich weiß von Baustellen, da sind dann Arbeitnehmer vor allem aus dem Ausland, und die sagen, naja, lieber arbeite ich so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da klotze ich richtig ran, dann kann ich am Freitag schneller zur Familie fahren. Und es gibt jetzt ein Pilotprojekt einer Münchner Klinik, Die macht zurzeit gerade einen Test mit der Viertageswoche für Pfleger. Jetzt könnte man denken, Viertagewoche. Ah, das ist doch genau das, was der Merz nicht will. Nein, die arbeiten weiter 40 Stunden, aber eben verteilt auf 4 Tage. Und nach dem, was ich da gelesen habe, ja, finden das viele Beschäftigte gut. Geht übrigens nur mit so einer Sondergenehmigung. Also in so eine Richtung könnte es diese Flexibilisierung nach der Vorstellung von Merz gehen.
Also es gibt Menschen, wie du sagst, die diese Flexibilisierung gut finden. Und generell erhofft man sich davon eine höhere Produktivität bei den Arbeitnehmerinnen, dass Ausfälle oder Krankheitstage besser aufgefangen werden. Und man verspricht sich je nach Auftragslage eine höhere Effizienz. Das heißt aber auch, es kann mal ein 12-Stunden-Tag werden. Wie schauen da Arbeitnehmervertretungen auf den Vorschlag dieser Flexibilisierung von Kanzler Merz?
Also an diesen Vorschlägen gibt es natürlich auch deutliche Kritik, gerade auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund.
Schluss mit dem Gequatsche, dass die Menschen blau machen, faul sind, dass sie einfach mehr arbeiten müssen. Und deshalb sagen wir auch ganz klar, wir wollen 8-Stunden-Tag statt Hamsterrad. Und deswegen Hände weg vom Arbeitszeitgesetz.
Also Jasmin Fahimi, die Vorsitzende, sagt also, Hände weg von unseren Errungenschaften. Und da gibt es auch dann sogar noch mehrere Verbände, die eben gewarnt haben, ja, wenn wir jetzt täglich mehr arbeiten, dann hat das natürlich eventuell auch Auswirkungen auf den Gesundheitsschutz. Und beispielsweise sagt der Marburger Bund, das ist die Gewerkschaft der Klinikärzte, wollen wir wirklich von Ärzten behandelt werden, die immer länger auf den Beinen sind.
Also, Vorschlag 1 lautet, für eine bessere Konjunktur die Arbeitszeit zu flexibilisieren, mit all der Kritik daran. Der zweite Vorschlag, der im Raum steht, der kommt von Michael Hüter. Das ist der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, das diese Studie zu den Arbeitszeiten veröffentlicht hat. Der hätte gerne, dass ein gesetzlicher Feiertag wegfällt, an dem dann alle arbeiten müssten. Was würde das bringen?
Wenn ich als Journalist einen Tag mehr arbeite, dann klar, dann kann ich mehr Beiträge produzieren. Wenn ich bei einem Pharmaunternehmen angestellt wäre und da arbeite ich einen Tag mehr, dann könnte ich mehr Medikamente herstellen. Also wir sagen, durch etwas mehr Arbeitszeit steigt auch das Bruttoinlandsprodukt. Klar, man könnte sagen, in etwa um 0,5%.
Ja, das Institut der Deutschen Wirtschaft, das hat das mal ausgerechnet. Streicht man einen Feiertag, dann könnte das Bruttoinlandsprodukt je nach Berechnungsmethode um so 5 bis 8,6 Milliarden Euro steigen.
Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Thema Feiertag ist mit so vielen Emotionen verbunden, dass ich eigentlich nicht glaube, dass es dazu kommt. Man kann natürlich so ein bisschen provozieren mit dem Vorschlag und sagen, Achtung, Achtung, schaut mal auf das Thema Arbeitszeit. Aber am Schluss wird dieser Gedanke wohl eher zur Polarisierung der Debatte beitragen. Na, ich glaube, man sollte vielleicht auch die Debatte jetzt nicht kaputt machen durch Vorschläge, die so schwierig sind, dass sie eben so emotional aufwühlend sind und eben auch vielleicht zur Polarisierung beitragen.
Der dritte Vorschlag, auf den wir schauen wollen, der kommt wieder aus der neuen Bundesregierung.
Bundesarbeitsministerin Baas hat bessere Arbeitsbedingungen für Frauen gefordert. Der Bild am Sonntag sagte sie, die Arbeitgeber müssten die Arbeitswelt so gestalten, dass mehr Mütter in Vollzeit arbeiten könnten.
Der kommt von der neuen Arbeitsministerin Bärbel Baas. Die will, dass Eltern und damit vor allem mehr Frauen mehr Stunden Erwerbsarbeit leisten können. Mehr in Vollzeit statt Teilzeit gehen und dass dafür die Bedingungen geschaffen werden, zum Beispiel mehr Kinderbetreuung.
Es ist nicht nur so, dass alle gerne 45 Stunden in der Woche arbeiten, sondern ich glaube, man muss einfach, wenn man Beruf, Familie vereinbaren will, auch dazu kommen, dass man Angebote macht. Mhm. Wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben einen Arbeitnehmermarkt, wie man so schön sagt.
Wenn wir eben gehört haben, die Tatsache, dass so viel weniger Arbeitsstunden geleistet werden, die wird vor allem darauf zurückgeführt, dass eben Menschen in Teilzeit arbeiten. Klingt das doch nach einem Vorschlag, der das Problem an der Wurzel packen könnte, oder?
Also auf alle Fälle ist es auch ein Thema, das im Koalitionsvertrag anklingt unter der Überschrift Arbeits- und Fachkräftesicherung. Man muss da unterscheiden zwischen denjenigen, die sagen, also ich bin mit meiner Teilzeit eigentlich ganz zufrieden. Das sind laut Statistischem Bundesamt etwa gut 50%. Und denjenigen, die sagen, naja, wenn es irgendwie ginge, dann würde ich schon mehr arbeiten wahrscheinlich. Da gibt es eine Untersuchung vom DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Das sagt also, 15% etwa der Menschen, die Teilzeit sind, denen wäre zum Beispiel über mehr Möglichkeiten bei der Kinderbetreuung oder auch flexiblere Arbeitszeiten schon geholfen. Soll heißen, da ist tatsächlich noch was drin. zu viel sollte man sich vielleicht nicht davon erwarten, zumal manche, die mehr arbeiten, auch sehr schnell unser Steuersystem zu spüren bekommen. Wenn man nämlich etwas zusätzlich verdient, dann schlägt die Steuer, die ist ja progressiv, so nennt man das in der technischen Sprache, dann schlägt die Steuer ganz schön zu.
Es geht also auch darum, dass das, was ich durch mehr Arbeit auch verdiene, nicht aufgefressen wird davon, dass ich durch meinen höheren Verdienst dann auch in eine höhere Steuerklasse rutsche. Also Flexibilisierung der Arbeitszeit, ein gestrichener Feiertag und mehr Eltern raus aus der Teilzeit. Das sind die drei Vorschläge, die aktuell diskutiert werden. Alle haben eins gemeinsam, die Deutschen sollen mehr arbeiten. Wie kommt dieser Vorschlag an in Deutschland? Bei den vielen Menschen, die schon sehr viel arbeiten, die vielleicht auch ehrenamtlich tätig sind und alles irgendwie unter einen Hut kriegen.
Diejenigen, die sich nicht um 4:30 in der Früh mal in der U-Bahn treffe, die gerade auf dem Weg zur Arbeit sind und vielleicht noch ein bisschen verschlafen, die werden sich denken, wovon reden die da? Mhm. Ja? Gleichzeitig erlebe ich aber auch Menschen, und zwar sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber, die das Gefühl haben, also wir rackern uns ab und bei anderen schaut das ganz anders aus. Insofern ein differenziertes Bild, würde ich sagen. Eine individualisierte Gesellschaft mit unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Einschätzungen. Mhm. Aber es gibt eben auch ein Thema, was man sich generell anschauen muss. Das ist die Frage, wie entwickelt sich unsere Volkswirtschaft im Vergleich zu anderen? Und wenn wir besser bezahlt sein wollen, wenn wir mehr Urlaub haben wollen als andere, dann müssen halt unsere Produkte auch besser sein, entsprechend besser als die von anderen. Und da ist, glaube ich, was viele auch in der Zwischenzeit sehen, dass andere Länder da massiv aufgeholt haben. Also um es mal plakativ zu sagen, ja, die chinesischen Produkte, die sind in der Zwischenzeit oft genauso gut wie unsere, nur leider viel, viel billiger. Ja? Mhm. Also insofern die Frage, ob wir mit den Bedingungen, die wir jetzt haben, und zwar individuell, also mit Arbeitszeit und mit dem, was auf dem Gehaltszettel steht, auf dem Lohnzettel steht, noch so weiterkommen. Ich glaube, die stellen sich schon einige und die stellen natürlich auch Ökonomen die Fragen, wie ist das mit Sicherung des Rentensystems, Sicherung der Sozialversicherungssysteme allgemein, wenn unsere Sozialversicherungssysteme auf dem Faktor Arbeit beruhen. Die Sozialversicherungen, die hängen ja am Faktor Arbeit. Sie werden allein daraus finanziert. Das ist ja ein Prozentsatz, den wir immer aus unserem Lohn zahlen für Krankenversicherung, für Pflegeversicherung, für Alters-, für die Rentenversicherung insbesondere. Und wenn sich da eben zeigt, dass dieser Faktor Arbeit insgesamt als Teil der Gesellschaft eben kleiner wird, dann wird es sehr schwierig, diese Sozialversicherungen auf Dauer gut zu finanzieren.
Das heißt, es wird immer schwieriger, unsere soziale Absicherung aufrechtzuerhalten, je weniger Menschen arbeiten. Und das Thema Arbeitszeit könnte auch aus sozialen Gesichtspunkten in den kommenden Jahren und Jahrzehnten immer drängender werden. Gleichzeitig kritisiert zum Beispiel Jan van Aken, Vorsitzender der Linkspartei, Friedrich Merz für seinen Vorstoß und spricht von einer extrem aufgeladenen Debatte.
Merz pöbelt jetzt was von Work-Life-Balance und mit diesem Gepöbel, da zündelt er wirklich irgendwie mit dem Feuer das Thema Arbeitszeit. Das ist so viel sozialer Sprengstoff da drin. Und ich merke und ich höre überall im Land, dass es richtig brodelt.
Wie bewertest du denn den Vorstoß von Friedrich Merz in dieser Hinsicht, also auch dahingehend, wie diese Debatte jetzt geführt wird?
Ja, wir haben auf der einen Seite eben diese, ich sag mal, eher wirtschaftlich fokussierte Debatte mit Blick darauf, wo kriegen wir heute die Arbeitsplätze her, wo kriegen wir es in der Zukunft her, wie machen wir das mit der Sicherung der Sozialversicherung. Mhm. Und wir haben diese Sicht eben von den Menschen, die tagtäglich sich abrackern und zwar eben nicht nur im Erwerbsleben, sondern eben auch zu Hause mit den Kindern, mit den pflegebedürftigen Eltern oder in vielen anderen Bereichen des Lebens. Und für die ist es natürlich auch eine Zumutung zu hören, stopp, wir sollen noch mehr arbeiten. Insofern treffen da einfach verschiedene Debatten aufeinander. Ich fürchte nur, oder ich denke, wir müssen diese Debatte aushalten mit den verschiedenen Erfahrungen und auch mit den verschiedenen Einsichten, die da sind. Ich fand es interessant, dass jetzt in vor wenigen Tagen jetzt Friedrich Merz seine Aussagen so ein bisschen, ja, ich sag mal, relativiert hat.
Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance.
Der hat deutlich gemacht, wir können jetzt nicht ganz so pauschal sagen, die Deutschen arbeiten zu wenig. Hat er auf dem Tag der Bauindustrie gesagt, es gäbe zwar in der Summe ein zu geringes Arbeitsvolumen, aber wir haben in Deutschland Gruppen, vor allen Dingen unter den Jüngern, die sehr, sehr viel arbeiten. Viele Menschen, die fleißig sind. Der hat auch das Thema Überstunden angesprochen. Also, das zeigt mir schon, dass er eben diese beiden Aspekte versucht aufzugreifen, die in die Debatte gehören. Wir müssen volkswirtschaftliche, ökonomische Fakten zur Kenntnis nehmen, können da nicht einfach sagen, die ignorieren wir. Und wir können aber auch nicht Menschen, die tagtäglich fleißig sind, egal ob es um 4:30 mit der U-Bahn fahren oder eben nach Deggendorf ins BMW-Werk gebracht werden, die einfach vor den Kopf stoßen und sagen, oh, ihr arbeitet zu wenig. Denn das ist ungerecht, genauso wie mit Blick auf diejenigen, die Care-Arbeit leisten oder eben ehrenamtlich sich engagieren. Also wir brauchen da ein gutes Miteinander zwischen ökonomischen Fakten und gleichzeitig auch Befindlichkeiten, emotionalen Befindlichkeiten. Denn es nützt uns nichts, wenn die Leute sagen, ihr Politiker, damit wollen wir nichts zu tun haben. Denn dann kann man nicht miteinander ins Gespräch kommen.
Hans-Joachim, vielen Dank dir.
Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht und ciao.
Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin berichtet hauptsächlich über die Themengebiete Wirtschaft und Finanzen und alle aktuellen Entwicklungen rund um diese Debatte, die lest ihr auf tagesschau.de. Wir sind am Freitag wieder mit einer neuen Folge FKM für euch da und arbeiten morgen am Feiertag nicht. Am Freitag schauen wir dann gemeinsam in Richtung Ostkongo und erzählen euch, warum dort seit 20 Jahren Krieg herrscht und was unsere Smartphones damit zu tun haben. Folgt uns doch da, wo ihr jetzt diese Folge hört, dann verpasst ihr die Folge nicht und wir freuen uns. Autoren dieser Folge sind Lukas Waschbüsch und Max Stockinger. Produktion Timo Lindemann, Jonas Teichmann, Hanna Brünjes und Marie-Noel Zwieler. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Ciao. Und wenn euch jetzt nach dieser Arbeitsfolge vielleicht doch lieber nach Urlaub ist, dann gibt's noch hier einen Podcast-Tipp. In der 5. Staffel von 50 States reist ihr mit Dirk Rohrbach durch den wilden Westen der USA. Es geht unter anderem in die Rocky Mountains, nach Colorado, Wyoming, Utah, Nevada und Alaska. Mit Pickup- und Wohnwagenanhänger ist Dirk Rohrbach unterwegs zu den Menschen, die in ihren Dörfern und Kleinstädten etwas verändern wollen. 50 States, der Amerika-Podcast mit Dirk Rohrbach in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir hören uns dann am Freitag wieder. Tschüss!